Der Name Jesus ist heute Abend das Thema für die Bibelarbeit und wir hören nur zwei, drei ganz kurze Verse dazu aus Matthäus 1, die Verse 20 und 21. Und als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm Josef, der Engel des Herrn, im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und aus Lukas 2, Vers 21, und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, auch an diesem Abend, dass wir hier sein dürfen, dass du uns zusammengebracht hast unter deinem Wort. Wir danken dir für den Reichtum, den wir in diesen Tagen schon erfahren haben, durch das Hören auf dich. Wir danken dir, dass wir deinen Namen vor allem haben, dass wir dich kennen dürfen, dass wir wissen, wer du bist und dass wir dich anrufen dürfen in deinem Namen. Und mit diesem Namen verbinden wir unser ganzes Leben, unser Heil, unsere Erlösung, alles das, was du uns bist, alles das, was du uns geschenkt hast, was in unserem Leben geworden ist durch deine Gnade. Wir danken dir, dass wir in diesen Tagen in besonderer Weise dein Kommen feiern dürfen, deinen Namen groß machen. Danken dir, dass das auch durchs ganze Land gehen darf. Und wir bitten dich, dass dein Name nicht nur kurz genannt und gehört wird, sondern dass dieses Geheimnis deines Namens auch von vielen verstanden und aufgenommen und festgehalten wird. Und darum bitten wir dich auch für uns an diesem Abend, dass du zu uns kommst, dass wir dein Wort hören, dass wir auf dich achten, dass wir auf dich sehen, dass wir auf dich warten und dass du unter uns groß wirst. Danke für diese Stunde, danke für dein Wort, danke für den Bruder, der es uns sagen wird. Wir bitten dich um deinen Segen im Reden wie im Hören. Amen.
Gott sei Dank, dass das stattfinden kann. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder gebangt, dass das stattfinden kann. Wir wollen Gott wirklich danken. Die Begegnung in der Gemeinschaft ist wichtig. Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, sagte Zinzendorf. Und die körperliche Gemeinschaft ist was Wunderbares. Nun haben wir heute Abend dieses Thema. Ist ja bei der Weihnachtsgeschichte merkwürdig. Sie fängt an, es begab sich. Ja, wie die Zufälle im Leben so spielen, warum denn gerade in dem Dörflein Bethlehem? Und warum denn ausgerechnet, dass da kein Raum in der Herberge war? Und warum denn ausgerechnet die Hirten? Du musst wissen, bei Gott gibt es nie Zufälligkeiten. Es gibt auch bei Gott nie Schicksals, betrifft dein Leben ganz genauso. Wenn du Jesus gehörst, wenn er dein Herr ist, bei Gott gibt es keine Zufälligkeiten. Er hat immer einen Plan. Wie oft denken wir im Leben, das sei ein Irrweg. Wir seien irgendwo in der falschen Richtung unterwegs, wer sich vom guten Hirten führen lässt, darf das wissen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich wunderbar hindurch. Und das ist so wichtig, denn was da erzählt wird von dem Namen Jesus, war ein Name, der damals auch gebräuchlich war. In Lukas 3 lesen wir sogar im Register, Geschlechtsregister von Jesus, dass einer dort Jesus hieß, schon von den Vorfahren. Und trotzdem hat es bei Gott eine ganz besondere Bedeutung. Es ist ja bei uns immer originell, wie die Namen wechseln. Heute heißen die Buben Leon oder die Mädchen Sophie. So hieß schon meine Großmutter Sophie. Interessant, wie das alles modisch ist und launisch. Ich habe ja selber einen Vornamen, den es weiß nicht, gibt es denn überhaupt noch in Deutschland, wenn Sie im Internet gucken bei den Adressen, dann sind Sie gleich bei mir ohne Nachnamen. So selten ist der Name. Mein Vater war in historischen Dingen sehr interessiert und begeisterte sich für den Winrich von Kniprode vom Deutschen Orden. So hat man seinen Namen, aber bei Jesus ist das kein Zufall. Wir wissen ja, dass es in der Bibel überhaupt eine Bedeutung hat, dass der Name passt. Der Name Abram und Abraham, dass Jakob Israel genannt wird. Und als die Rahel entbindet im Graben vor Bethlehem, stirbt bei der Geburt ihres jüngsten Kindes, da sagt sie, Ben Oni, Sohn des Verderbens, und der stolze Nomadenvater Abraham sagt, Glückskind Benjamin, so muss er heißen. Name hat eine Bedeutung, das kennen wir von den Indianern, wo einer schneller Hirsch heißt, weil er so gut rennen kann, oder Old Shatterhand, weil er richtig zuschlagen kann, wenn es nötig ist. Deine Namen haben einen Sinn. Wie viel mehr, wenn Gott seinen Sohn in diese Welt schickt? Und da steht es drin, das ist der erste Punkt, den ich sagen will, das ist ein gewaltiges Programm, das Jesus dort gegeben ist. Warum heißt er denn Jesus? Der Herr ist Retter, Gott ist mein Retter. Und Gott hat es gefühlt. Das schlimmste Problem dieser Welt gelöst werden soll, das noch nie ein Mensch lösen konnte. Noch nie ein Mensch hat die Macht der Sünde durchbrechen können. Wir reden ja heute über viel anstehende Themen, die in unserer Welt dran sind. Vom Umweltschutz, vom Artenschutz, vom Weltfrieden, von der Erderwärmung, vom Ozonloch, von allem, was getan werden muss. Aber wir verschweigen, dass von den ersten Menschen an das größte Problem ist die Sünde. Das ist nicht ein altmodisches Wort. Es gibt gar keinen Menschen, in dem das nicht die aktuellste Not seines Lebens ist, auch bei dir und bei mir. Die Not der Sünde, wir sind abgewichen. Ich bewundere immer den großen Apostel Paulus. Wo gab es denn so einen Missionar? Und er gesteht im 7. Kapitel des Römerbriefs, auch von seinem Leben nach der Bekehrung. Wollen habe ich, aber ich schaff's nicht. Ich wollte so gerne die Gebote Gottes erfüllen. In mir wohnt ein anderer Geist. Ich elender Mensch, wer will mich erretten vom Leibe dieses Todes? Wir sind Todeskandidaten. Und dann kommt der herrliche Satz. Ich danke Gott durch Jesus. Die herrlichste Botschaft, dass Jesus die Macht der Sünde durchbrechen kann. Und dass kein Mensch in der Welt ist, bei dem Jesus nicht dieses große Wunder vollbringen kann, das Leben neu zu machen. Wichtigste Thema an Weihnachten, dass wir das verkünden, dass er das tut. Darum hat er den Namen Jesus, der Retter, rettet von Tod und von Sünde. Die meisten Menschen sind ja der Meinung, sie können das mit Gott irgendwie in eigener Kraft lösen. Ich weiß, dass es ja auch bei so vielen Christen der Fall ist, dass sie meinen, mit ihren guten Taten könnten sie vor Gott bestehen. Noch nie. Wenn es auf unser Tun ankäme, nur ein kleines Stückchen, nur ein Fingernagel, wären wir alle ewig verloren. Auch mit dem besten Tun können wir das nicht erreichen. Der Himmel ist verschlossen. Der heilige Gott, der Zugang zu Gott ist nicht möglich. Auch die ganzen Opfer des alten Bundes haben die Last der Sünde nur markieren können und den barmherzigen Gott prophetisch andeuten können, bis Jesus kommt. Ein Opfer für Sünden. Ganz wunderbar, dass Sie das wissen dürfen. Sein Blut macht allen Schaden gut. Ich freue mich, dass Jesus, mein Heiland, gekommen ist. Wie sagt dann Paulus in Römer 8, wie sollte Gott in ihm uns nun nicht alles schenken? Er ist der barmherzige und gnädige Gott. Der, der für uns gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der lebt als der lebendige Auferstandene. Herr, will er dein Leben segnen und will in deinem Leben wirken und Neues schaffen. Das ist so ganze große Freude. Das ist ein großer Trost. Man hört ja manchmal bei Beerdigungen sehr viel über die Taten, so schön, was einer gearbeitet hat, die Anerkennung, die einer genossen hat, was er in seinem Leben gewirkt hat, wie viel er geleistet hat. Aber das Schönste ist doch, wenn wir singen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wehr, das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Und das ist der Trost in unserer Todesstunde. Wenn nichts mich lösen kann, was macht den Weg frei, den Himmel, wer öffnet mir die Türe? Nur das große Wunder, Jesus Christus starb für mich, das größte Thema aller Predigt. Meine Großmutter Busch war ja eine Pfarrerswitwe, über 30 Jahre, aber sie hat uns Enkeln immer mitgegeben. Jede Predigt muss aufs Kreuz zielen, sonst ist es eine vergebliche Predigt. Und so wunderbar, wenn wir das wissen. Und ich denke, den Christian Keimann, der uns auch ein herrliches Weihnachtslied geschenkt hat, aber der in schweren Depressionen, das war seine Not, war immer alles in der Schwermut verhüllt, dann das Lied gedichtet hat, meinen Jesus lasse ich nicht. Und das ist so wichtig auch für unsere Todesstunde. Jesus lasse ich nicht von mir, geh ihm ewig an der Seite. Christus lässt mich führen, führ zu den Lebensbächlein leiden. Selig, wer mit mir so spricht, meinen Jesus lasse ich nicht. Er hält mich, er führt mich hindurch, durch alle Schrecken dieser Welt, auch durch alle Ängste. Was soll denn jetzt noch geschehen können, wenn Jesus bei Ihnen ist? Auch im finstern Tal, auch in den Ängsten Ihres Lebens, auch in der Todesstunde. Und sagen Sie das den Menschen in der letzten großen Schwachheit. Jesus ist da und das Herrliche, dass der Name Jesu leuchtet, der Trost in den Anfechtungen. Ich bin ja mit meiner Frau immer so gern noch an den alten Liedern. Übrigens die Lieder, die dort stehen, auch vom Zacharias und von der Maria, das Magnificat, 2000 Jahre alt. Es wird immer besser, die Lieder. Sie reden immer kräftiger zu uns. Aber die herrlichen Lieder, die sie uns zugesprochen haben, der Dichter Albert Knapp war ja ein Genie, ein Mann, der bin da. Deutschen Sprache so bewandert war, ein Freund von Nikolaus Lenau, dem großen österreichischen Dichter. Und er hat einst dem sterbenden Hofacker ein Gedicht mitgebracht, ein zeitgenössisches Gedicht. Und da sagt der sterbende Ludwig Hofacker, Albert, das hilft mir jetzt nichts. Und dieser Albert Knapp hat dann das Lied gedichtet nach der Karfreitagspredigt von Ludwig Hofacker, der schon in großer Schwachheit war. Eines wünsche ich mir vor allem anderen. Und da heißt es dann in dem Lied, schreibe deinen großen Jesusnamen brennend in mein Herz hinein, im letzten vierten Vers. Das ist so wichtig, dass es in unserem Herzen ganz tief eingebrannt ist. Das ist das Programm, das mich selig macht, nur durch das Blut von Jesus. Und Benjamin Schmolk, ein Liederdichter, der in der großen Verfolgung des Habsburgerreiches damals in Schlesien, wo nur 3 Kirchen geöffnet war, Benjamin Schmolk, der eine Gemeinde mit 12.000 Leuten betreut hat, man kann sich gar nicht vorstellen, wie er das geschafft hat, überall in der großen Verfolgung der Habsburger, die damals auf dem ganzen Balkan furchtbar gewütet haben. Alle Reste des Evangeliums und die Prediger aus der Slowakei ausgerottet haben, aus Ungarn. Dieser Benjamin Schmolk hat in dem Pfingstlied gedichtet, lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen, führ den Geist empor. Manche Leute meinen, das sei ja bei uns etwas Komisches. Ich höre das auch manchmal, weil du musst ja nur den Namen Jesus nennen. Ja, das ist das Allerherrlichste. Sie wissen, wie das heute in der Christenheit ist. Wenn es darum geht, unseren Glauben zu bekennen, dann reden wir ja meist nur von Gott. Wir sind schon ganz glücklich. Ja, wir glauben an Gott und bei uns geht es um Gott. Aber unsere Zuhörer wissen doch gar nicht, welchen Gott wir meinen. Den Allah oder den Buddha? Oder ein Feld, Wald und Wiesengott. Die Inder haben 300 Millionen Götter, welchen meinen wir denn? Gott hat sich in Jesus geoffenbart. Ich werde sein, der ich sein werde, hat einst zu Mose gesagt im Berg Sinai. Und die ganze Herrlichkeit des Erbarmens Gottes ist in der ganzen Fülle in Jesus offenbart. Darum ist es etwas ganz Besonderes, wenn wir das sagen. Haben Sie auch schon gemerkt, Sie kriegen das kaum über die Lippen vor Ungläubigen. Es ist viel leichter, von Gott zu reden. Aber wenn Sie den Namen Jesus bekennen, wissen Sie, ich folge Jesus nach. Da ist das ganze Programm von Jesus drin. Da wissen selbst die Heiden und ihre kritischen Nachbarn wissen, dass Jesus der ist, der am Kreuz für die Schuld der Menschen gestorben ist, der auferstanden ist, der Sohn Gottes, der in Bethlehem geboren ist. Das ganze Rettungsprogramm, das ist sein Programm. Er soll das Volk retten von ihren Sünden. Und in der Offenbarung heißt es dann den Sendschreiben von der Gemeinde von Philadelphia, du hast meinen Namen bewahrt. Ich komme ja immer noch sehr viel rum mit meiner Frau und wir kommen hier und dahin. Da sagen manche, bei uns in der Gemeinde ist seit vielen Monaten der Name Jesus nicht mehr gefallen. Ist Ihnen mal bewusst geworden, dass das die Not der heutigen Christenheit ist? Sie redet über alle Themen, aktuellen Themen, wie wir sie aus der Zeitung und aus dem Fernsehen kennen, aber der herrliche Jesus-Name wird nicht mehr genannt. Und so wunderbar, ich darf noch mal an ein Lied erinnern, das in unseren Tagen leider auch aus unserem Gesangbuch gestrichen wurde. Das ist von dem Johann Heermann, der schreibt sich mit zwei E zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, vom 18. Lebensjahr, schreckliche Gichtschmerzen, nie schmerzfrei. Einer der herrlichsten Liederdichter, Johann Heermann. Osterlied, lebt Christus, was bin ich betrübt? Und er hat uns ein wunderbares Lied geschenkt. Jesus, der du Jesus heißt, als ein Jesus Hilfe leist. Hilf mit deiner starken Hand, Menschenhilf hat sich gewandt. Eine Mauer um uns bau, dass dem Feinde davor grau und er mit Zittern sie anschau. Andere trauen auf ihre Kraft, auf ihr Glück und Ritterschaft. Deine Christen trauen auf dich trauen sie festiglich. Lass sie werden nicht zu Schand, bleib ihr Helfer und Beistand. Sind sie dir doch allbekannt? Kann man das heute nicht mehr verstehen? Herrlich. Das ganze Programm mit dem Jesusname, in dem man sich bergen, in der schlimmsten Katastrophe des deutschen Volkes in 2000 Jahren. Es war nicht Krankheitsnöte, sondern es war der Dreißigjährige Krieg. Wo unzählige Dörfer und Städte ausgestorben sind in Pest, in den Kriegshorden, die gewütet haben. Wunderbar, dass ich das wissen kann und dass ich das sagen kann. Als Saulus sich bekehrt hat, in der Erscheinung vor Damaskus des auferstandenen Jesus gerufen wurde, hat Ananias ja das richtige Wort gefunden. Und er hat gesagt, um was es jetzt eigentlich geht. Saulus war ja ein ganz stolzer Name, den er bekommen hat von seinen Eltern, wie der erste König von Israel. Er hat sich nachher gern Paulus genannt, das heißt der Mini, der Kleine, in großer Bescheidenheit. Aber Ananias hat ihm gesagt, um was es jetzt geht. Und er hat gesagt, rufe den Namen Jesu an, dass deine Sünde von dir abgewaschen werde. Und dass das Herrliche, was geschieht in der Bekehrung zu Jesus, dass ich ein neuer Mensch werden kann. Name Jesus, ein gewaltiges Programm. Und jetzt ein zweiter Punkt, um es ein wenig zu ordnen. Der Jesusname ist ein Name über allen Namen. Endlich ist das Berliner Schloss wieder aufgebaut und da geht es um den Turm oben und da war ein großer Streit. Denn da haben wir gesagt, wenn man schon historisch aufbaut, aber das kann man heute nicht mehr, ein Kreuz oben drauf machen. Jetzt gehört eine Weltkugel drauf, drunter ist das Humboldt-Museum. Und Humboldt, das ist der Name der Entdeckung der Weltwissenschaft. Das Kreuz kommt drauf, wunderbar, dass das noch möglich ist. Aber jetzt geht es um die Schriften, die einst Friedrich Wilhelm dort anbringen ließ im 19. Jahrhundert an diesem Turm. Da hieß es, es gibt keinen anderen Namen, in dem wir selig werden sollen, als allein der Name Jesus. Und dann geht's weiter. Und von ihm werden sich einmal alle Knie beugen. Wissen Sie, dass da jetzt eine Tafel angebracht werden muss, dass alle Institutionen im Hause sich nicht damit identifizieren können? Soweit sind wir. Und Sie haben jetzt überlegt, dass man bei Nacht diese Schriften durch Neonstrahlungen so mit anderen Parolen überspielen kann, damit das nicht mehr in Deutschland sichtbar ist. Wir brauchen es auch gar nicht. Wir haben es in der Bibel. Wir freuen uns, dass am Ende der Zeit das sein wird, dass vor ihm sich alle Knie beugen vor diesem Namen. Und im Namen Jesus bekennen, ich habe Gerechtigkeit und Stärke. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Philipper 2, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie derer, die, wo sie auch sind, im Himmel und auf Erden. Alle Knie werden sich beugen. Herrlich, dass Sie es heute schon dürfen und diesen Namen Jesus anbeten. Ach, wissen Sie, wir lassen uns doch viel zu sehr erschrecken von den Herren der Welt. Wie war denn das bei der Geburt von Jesus? Da war ein Herodes, ein Wüstling. Immer so toll, wenn man aus der Einfahrtsstraße nach Bethlehem hinüberschaut, auf die Hirtenfelder, gleich ein paar Kilometer hinter, ist das Herodion. Da ist er begraben. Da liegt er nun. Längst verwest, Kindermord von Bethlehem. Ach, was war das für ein Weinen, die Mütter, die sich nicht trösten lassen. Was geschieht in unserer Welt für unheimliche Schrecken? Red doch nicht davon. Red doch nicht über das Elend der Welt. Freu dich, der Heiland ist geboren. Und es gibt eine Erneuerung. Und dann lesen wir in der Offenbarung, wie die Chöre singen. Das Heil ist bei dem und die Macht und die Herrlichkeit. Und er wird sein neues Reich aufrichten und nur wichtig, dass wir heute seine Genossen sind des Reiches, seine Reichsgenossen, Bürger des Reiches Gottes, das kommt. Ja, da sind wir Reichsbürger, aber solche Bürger des Reiches Gottes. Und da freuen wir uns, da haben wir unser Heimatrecht im Himmel bei Jesus. Das hat uns Jesus erworben, dieser Name über alle Namen. Es gibt ja, es ist erstaunlich, dass Philipper 2, das gerade steht, dieser Name der Erniedrigung. Und es gibt ja viele liberale Theologen, die gebrauchen den Namen Jesus nur für die Erniedrigung von Jesus, von dem irdischen Jesus, von dem Erhöhten wollen sie nichts wissen und den ist ihnen verschlossen. Aber in der Bibel ist es gerade so, dass der Name des irdischen Jesus, sein Tod, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Worte, die er gesprochen hat, sie so wesentlich sind. Wir haben ja in der Bibel viele Titel für Jesus, unzählige Titel. Hohe Priester, König, Retter, Heiland, was wir alles für Jesus für Titel haben. Christus, der Messias, wir haben all die schönen Titel. Aber es ist ganz besonders, seinen Namen, auch den Namen Jesus zu gebrauchen. Und das ist so wichtig, weil dieser Name von Jesus so viel Bedeutung hat. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte, wie Petrus und Johannes hinaufgehen durch die Pforte am Tempel und da sitzt dieses arme Bündel von Mensch, der von Mutterleib angelähmt war. Und dann sagen sie, Gold und Silber haben wir nicht, aber im Namen von Jesus, steh auf und wandle. Wissen Sie, dass Sie im Namen von Jesus ganz große Vollmacht haben? Sie dürfen Menschen retten. Sie dürfen sein Bote sein, Sie dürfen den Menschen den Namen Jesus ausrufen in ausweglosen Situationen. Und wenn Menschen zum Glauben kommen an den Namen Jesus, und da gab es Tumult, wissen Sie, dass immer über dem Namen Jesus Tumult gibt. Ich habe ja auf der Insel Halmahera in Indonesien diese abgebrannten Kirchen gesehen, wo in der großen Verfolgung durch diese Islamisten alle Kirchen niedergebrannt wurden. Bei uns hat man nichts davon gehört, aber die haben alle hineingespräht in den Chor, in das Chorgewölbe dieser abgebrannten Kirchen. Jesus Eiterbeule, Jesus Dreck. Mit Muslimen können Sie natürlich, was in unserer evangelischen Kirche so begrüßt wird, können Sie wunderbare Gebetsgottesdienste halten und sie auch singen, stundenlang. Aber wenn Sie Jesus sagen, dann ist die Hölle los. Und das wissen Sie, wissen, dass die ersten Christenheit geschmäht war wegen des Jesusnamens. Und die ganzen Verfolgungen, ob sie in Kasachstan sind oder Laos oder Nordkorea, sind wegen des Namens Jesus. Und das ist in unserer Welt heute nicht anders, wo der moderne Mensch meint, er könne sich selber erlösen. Wir schaffen eine neue Welt. Wir kriegen die Viren in den Griff. Von wegen kriegt er die in den Griff. Die Not des Menschen, wir können vor Gott nur auf die Knie gehen und sagen, Herr, erbarm dich unser. Und das ist beim Krebs nicht anders und bei den Herzkrankheiten und bei all den vielen Nöten, bei der Zuckerkrankheit, was uns bedroht, bei den Babys, die schon krank liegen, auf den Tod, dass uns Herr in eine kranke Welt hineingestellt hat, die wir nicht beherrschen können. Und es wird unheimlich werden, das wissen Sie aus Ihrem Endzeitblick in der Offenbarung, wie das ist, wenn der von Gott lose Mensch die neue Welt baut, wie das erst unheimlich werden wird. Wir freuen uns, dass Jesus auch in der dunkelsten Zeit sein Reich baut. In der Zeit der letzten 40 Jahre hat Jesus die Gemeinde und sein Reich gebaut in allen Nationen der Welt. Das hatten wir nie gedacht. Und in einer Weise, wo selbst die Nationen, wo es nur ein Bruchteil von Christen war und gab, große Jesusgemeinden entstanden sind, während bei uns die Schwindsucht ausgebrochen ist, weil wir es vergessen haben, dass Jesusgemeinde, wir bauen Gemeinde, nein, nicht wir, ich will bauen meine Gemeinde. Und wenn wir das wissen, dann baut er seine Gemeinde, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Und das tut er auch in diesen Tagen, wo so viel ausgeschlossen sind. Das ist so wichtig. Und da gab es damals große Unruhe und dann hat der Hohe Rat gesagt, ihr dürft nicht mehr von dem Namen Jesus reden. Sie haben es verboten. Dann haben sie gesagt, es gibt kein anderes Heil, kein Name unter dem Himmel, darin wir selig werden, als allein in diesem Namen, und das ist der Jesus-Name. Und das müssen wir wissen, dass das die einzige Botschaft ist, die wir verkünden, und damit stehen und fallen wir. Und das ist so herrlich, dass das auch für uns gilt. In diesem Jesus-Namen haben wir Frieden, wir haben Vollmacht. Sie waren fröhlich von dem Hohen Rat weggegangen, da wurden ihnen Schläge angedroht, merkwürdig im Römerreich, wo man so auf das Recht bedacht war, dass sie würdig gewesen waren, für den Namen Jesus Schmach zu leiden. Genieren Sie sich nie, den Namen Jesus auszusprechen. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen will ich mich auch schämen, sagt Jesus im Gericht. Und das ist so herrlich, dass wir diesen Jesus-Namen anrufen dürfen. Und das ist so wunderbar, wenn unsere Alten nimmer viel fassen können in den Krankheitstagen. Sagen sie bloß, Jesus, danke, du bist da. Und Herrlicheres können sie nie sagen im Todestal und in der Schwachheit unserer Kranken. Jesus, der uns vom künftigen Zorn errettet, auch das wissen wir. Der Zorn Gottes, der über dieser gottlosen Welt steht und über unserer Sünde, dass nur der Name Jesus uns rettet und vor dem Zorn Gottes bewahrt. Und Paulus hat das dann als Auftrag bekommen, dass er den Namen Jesus trage, bis zu allen Völkern der Welt. Der erste Missionspionier in Ostafrika war Ludwig Krapf, ein Bauernjunge aus Dänemark, genial, der mit 30 Jahren den Ehrendoktor der Tübinger Universität erhielt, der in seiner ganzen langen Wirksamkeit nicht einen Menschen zum Glauben führen konnte. Der aber sagte, es wird einmal durch Ostafrika ein großer Strom ziehen, wenn Jesus die Erweckung schenkt. Und heute sind die größten Kirchen mit 11, 12 Millionen lebendigen Jesusleuten dort in Ostafrika. Dieser Ludwig Krapf hat gesagt, der einzige Hebel der Mission ist das Kreuz. Das müsst ihr predigen. Und sagte, viele Missionare, wenn sie keine Frucht sehen, dann verlegen sie sie auf Kultur. Oder früher sagte man Kolonisation. Und das ist heute eine ganz große Versuchung, auch in den evangelikalen Missionen, da man sagt, wir machen Entwicklungsarbeit. Ich darf das sagen, als einer, der damals beteiligt war, als die christlichen Fachkräfte gegründet wurden. Und wir haben immer gesagt, jeder unserer Fachkräfte ist ein Evangelist oder wir lassen ihn zu Hause. Weil die Jesusbotschaft das Erste ist, bevor man Leute anlernt zum Ackerbau oder zum Handwerk. Das ist die Botschaft für die Welt. Natürlich wollen wir, wenn wir keine Frucht sehen, dann verlegen wir uns auf etwas, wo man sehen kann. Aber das Einzige, was wirklich Menschen zu Jesus führt, ist das Kreuz. Jesus Christus mit der Dornenkrone für meine Sünden gestorben. Und noch das Letzte, dass wir im Namen von Jesus Macht haben, das ist wichtig. Wir haben Macht. Fängt schon im Johannesevangelium an, Kapitel 1, Vers 12. Die an seinen Namen glauben, an den Jesus-Namen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen und zu sein, zu werden und zu leben als Gottes Kinder. Erneuerte, veränderte Menschen. So einfach ist das. Ach, wie oft habe ich das gehört? Das ist so billig bei euch. Ich möchte für meine Sünden selber gerade stehen. Können Sie das? Ich bin so dankbar, dass er meine Schuld getragen hat. Und ich könnte keinen Abend einschlafen, ohne das zu wissen. Alles hat er mir erlassen. Alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Aber auch in 1. Petrus 4 heißt es, wenn ihr geschmäht werdet wegen des Namens Jesu, wundert euch nicht. Überall in der Christengemeinde so. Sobald der Jesus-Name fällt, verziehen die anderen ihren Mundwinkel, rücken sich ab. Selbst Schwestern und Brüder der christlichen Gemeinschaft. Aber der Geist der Herrlichkeit liegt auf euch, sagt Petrus. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir die Bürger des kommenden Reiches sind, von seiner Macht, das uns wartet. Und das ist so wunderbar, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Alles, auch die irdischen Verrichtungen. Mein Vater war ja im wirtschaftlichen Bereich und im Dritten Reich hätte kein Lehrer werden können und war dann später im Landtag und der Kultusverwaltung. In jungen Jahren, das hat er uns hinterlassen, im Abschiedsbrief vor der letzten Operation, in der er starb mit 57 Jahren. Ich habe mir mit 16 Jahren gesagt, in einer schweren Nierenerkrankung, nie etwas ohne Jesus. Und das war im Dritten Reich. Und das war später, als er aus der großen christlichen Partei, die er mitgegründet hat, wieder gesagt, ich lehne die Verantwortung dort ab. Ich kann mich nicht der Parteimeinung fügen. Ich muss meine Meinung vor Jesus verantworten. Bleib du auch so im Gehorsam von Jesus. Alles, was ich tue, mit Worten oder mit Werken, das tue alles im Namen des Herrn Jesus. Und das ist so wichtig, auch im zweiten Thessalonicher Brief, dass im Namen Jesu alles geschehen soll, was wir tun. 2. Thessalonicher 1, Vers 12. In Offenbarung heißt dann, dass der Name Jesu an unseren Stirnen sein soll, dass unser ganzes Leben von Jesus geprägt sein soll. Dann hören wir immer auch, wie so viele Zeugen vor uns es so wunderbar uns mit ihren Liedern gesagt haben. Da war der schwermütige Johann Gregor, der Herrnhut der Brüdergemeinde, der Sangesmeister, der die holprigen Verse von Zinzendorf in eine gangbare Form brachte. Aber er ist in ganz schwere Not gekommen. Als Kind hat er seine Eltern verloren, als seine Tochter starb. Ist er so zusammengebrochen. Sie wissen doch, wie schwer Schwermut ist. Wo man gar nichts mehr, ein halb Jahr konnte er nichts mehr essen. Alles war an ihm abgeprallt und dann hat er gedichtet. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo sollte ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Wir denken an manche Leute, die uns herrliche Lieder gegeben haben. Die dürfen wir nie vergessen. Jesus, meine Freude. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde. Aller Feinde, lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das ist so groß, dass wir das wissen dürfen in allen Nöten, die uns betreffen. Und dass wir uns daran freuen dürfen, dass wir diesen großen Trost haben für unser Leben. Und in ihm geborgen sind. Ich war ja sehr verbunden mit Friedrich Hensler. Ich habe ihn auch die letzten Tage begleiten dürfen, ihn auch beerdigen dürfen. Ein so bescheidener, stiller Mann. Und ich meine immer, das war noch das Größte. Für mich bleibt dieses Lied so herrlich. Jesu Name nie verklinget. Ewiglich soll er bestehen. Und dann, Sie wissen ja, wo das Lied das erste Mal gesungen wurde. Das hat der norwegische Professor Hallesby selber im KZ, wo er eingesperrt war, miterlebt. Vor seinem Fenster hat er seine Biografie geschrieben. Im Juli 1944 im KZ Grini in Norwegen wurden 10 Norweger von deutschen Soldaten erschossen. Und die haben vor ihrer Hinrichtung dieses Lied gesungen. Mag auch einst die Welt vergehen, mag vergehen der Sonne scheinen. Jesu Name wird weiter klingen. Unvergänglich wird er sein, das große Bindeglied, die herrliche neue Welt, in die wir hineingehen, wo unsere Lieben uns schon vorausgegangen sind, wo wir Jesus erleben in seiner Schönheit. Und was ist die ganze Schönheit von Jesus? Das Lamm, das geschlachtet ist mit der Dornenkrone. Das ist das Herrlichste, dass wir uns daran freuen dürfen und darauf zugehen dürfen. Wir wollen noch beten miteinander. Wir danken dir, Herr, dass du uns deinen herrlichen Jesus-Namen geoffenbart hast. Und dass dies mit dieser schlichten Weihnachtsgeschichte von Bethlehem und mit der Krippe verbunden ist. Du, der König aller Könige und der Herr aller Herren, wirst zum Knecht. Und du beugst dich zu uns herunter und du interessierst dich für alle die Nöte, für all das, was wir heute Abend haben, und du möchtest uns den Himmel aufschließen, auch in diesen Weihnachtstagen. Wir freuen uns, dass wir das weitergeben dürfen, so vielen Menschen erzählen dürfen, dass es nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten geht, nicht mal um irgendwelche Versammlungen in diesen Tagen, sondern dass du in unserem Herzen einkehren willst. Du willst in uns geboren sein. Du willst in uns wohnen und willst uns führen und leiten, und deine Barmherzigkeit soll in unserem Leben anbrechen. Du kannst auch unser störrisches Herz verwandeln, und gib das doch, dass das überall auch geschieht. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein. Amen.